NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung wird es heute um Insekten gehen. Oder vielmehr um ihr Sterben. Denn schon seit Jahren gibt es von ihnen in Deutschland immer weniger. Vor allem nimmt die Zahl der fliegenden Insekten dramatisch ab. Der Schmetterlinge, Fliegen, Hummeln und Bienen. Was sind die Ursachen und was die Folgen? Diesen Fragen werden wir heute nachgehen. Aber vorher wollen wir noch einmal den Blick auf ein anderes Thema werfen, in dem es zwar auch um Tiere geht, aber um weitaus größere, die Breitmaulnashörner. Wissenschaftler aus Hannover und Osnabrück haben die Kommunikationsweise dieser bedrohten Tierart untersucht. Welche Laute und Rufe verwenden sie, um sich zu verständigen? Und was drücken sie mit den jeweiligen Geräuschen aus? Thomas Samboy mit neuen Erkenntnissen über die Sprache der Nashörner.
So hört es sich an, wenn ein Nashornkind nach seiner Mama ruft. Und das soll heißen, komm mir nicht zu nah. Aber normalerweise, schmunzelt die Doktorandin Sabrina Linn von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, sind Nashörner eigentlich nicht so besonders gesprächig. Die Breitmaul-Nashörner, die bekanntesten und größten Vertreter von insgesamt 5 Nashornarten, seien da allerdings ein bisschen anders. Und das mache gerade diese Tiere für die Sprachforscher so interessant.
Im Vergleich zu allen anderen Nashornarten ist das Breitmaul-Nashorn eben eine sozial lebende Nashornart. Das heißt, die Weibchen leben mit ihren Jungtieren in Gruppen. Alle anderen Nashornarten sind strikte Einzelgänger. Und das lässt vermuten, dass auch die innerartliche Kommunikation beim Breitmaul-Nashorn sehr viel ausgeprägter ist als bei den anderen Nashornarten. Und das macht das Breitmaul-Nashorn eben zu was Besonderem. Und die Erkenntnisse aus dieser Studie helfen uns, diese hochbedrohte Tierart und deren Lebensweise ein Stückchen besser zu verstehen.
Das ist zum Beispiel auch wichtig für die Zucht von Breitmaul-Nashörnern in europäischen Zoos. Die wird nämlich bei dem bedrohlichen Schwund dieser Art immer wichtiger, betont Sabrina Linn. In ihrer Heimat Afrika werden die Tiere wegen ihres Horns und seiner angeblichen medizinischen Wunderwirkung von Wilderern gnadenlos gejagt. Das sogenannte nördliche Breitmaul-Nashorn gilt inzwischen als ausgerottet. Und auch der Bestand im Süden des Kontinents ist bedroht.
Und ich denke, dass es da nicht schaden kann, wenn man dieser Tierart ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Für die meisten Menschen sind Nashörner ja dicke, graue Tiere, die den meisten Tag in der Sonne liegen und eigentlich nichts tun. Und das macht für mich persönlich ein bisschen den Reiz aus, zu beweisen, dass das nicht der Fall ist, dass das eine total spannende Tierart ist und dass die total viel machen und nicht nur in der Sonne liegen und ab und zu mal suhlen.
Nein, die Breitmaul-Nashörner sonnen oder suhlen sich nicht nur, sie unterhalten sich auch. Die erwachsenen Tiere geben etwa ein Dutzend von unterschiedlichen Tönen von sich, erklärt Professor Michael Böhr vom Osnabrücker Zoo, der ebenfalls an dem Forschungsprojekt beteiligt war. Bei den jungen Nashörnern im Alter von 1 Monat bis 4 Jahren fanden die Wissenschaftler dagegen erst 4 verschiedene Rufe. Einer davon ist ganz besonders. Wenn es den Kleinen nämlich nicht gut geht, fangen sie ziemlich schrill an zu quengeln.
Also wenn das Jungtier die Mutter aus den Augen verloren hat, dann merkt es plötzlich, oh, wo ist die Mama? Und dann kommt dieses hohe Fiepen, dieses fast Weinen. Und das Kleine zeigt dann, hallo Mama, hier bin ich, du hast mich vergessen, wo bist du? Mutter hält dann meist auch inne, geht vielleicht nochmal zurück, holt das Junge ab. Und auf diese Art und Weise kann eigentlich die enge Bindung zwischen Mutter und Kind aufrechterhalten werden, eben vom Kind ausgehend.
Kleine Nashörner können aber auch ganz anders. Genau wie die Erwachsenen werden sie manchmal richtig unwirsch, hat Sabrina Linn bei den Forschungsarbeiten in den Zoos von Augsburg und Dortmund und im Serengeti-Tierpark in Niedersachsen festgestellt.
Wir vermuten, dass dieser Ruf dazu dient, andere Nashörner auf Distanz zu halten. Interessanterweise wurde dieser Ruf nicht nur zur innerartlichen Kommunikation verwendet, also nicht nur unter Nashörnern, sondern die jungen Nashörner haben den Ruf auch gegen andere Tierarten gerichtet, die sich genähert haben. Im Serengeti-Park Hodenhagen beispielsweise teilen sich die Nashörner mit einer Vielzahl anderer Tierarten das Gehege. Und auch wenn sich ein Strauß dem Nashorn genähert hat, haben junge Nashörner diesen Ruf benutzt, um den Strauß auf Abstand zu halten.
Ganz anders sei es mit dem sogenannten Pantlaut der Tiere, der den Wissenschaftlern bei ihren Untersuchungen aufgefallen war. Michael Böhr.
Das ist so ein Keuchen. Ein mehrmals wiederholter, kurzer Laut, der immer ganz gern so in Situationen ausgestoßen wird, wenn Nashörner sich untereinander treffen und der eine oder andere will auch noch mal bekannt geben, dass er jetzt auch da ist, einfach um auf sich aufmerksam zu machen, beziehungsweise auch um zu zeigen, dass man anwesend ist.
Der vierte Jungtierlaut gibt den Wissenschaftlern aber weiterhin Rätsel auf. Es ist eine Art Schnaufen, das die Tiere auch von sich geben, wenn sie allein sind. Michael Böhr glaubt deshalb, dass dahinter auch vielleicht gar nicht unbedingt eine ausgefeilte Kommunikation steckt.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass dieses Schnauben dadurch zustande kommt, dass mit einem heftigen Druck das Nasensekret nach draußen befördert werden soll, wenn das Nashorn sich, ich sage mal im wahrsten Sinne des Wortes, zwischendurch mal heftig schneuzt.
Wie sie auch genau zu übersetzen sind, die Forscher aus Hannover und Osnabrück vermuten, dass die kleinen Nashörner all diese Laute schon in die Wiege gelegt bekommen haben, sie also angeboren sind. Ein Indiz dafür sind die Beobachtungen bei dem Nashornkind, das von seiner Mutter verstoßen und von den Tierpflegern mit der Hand aufgezogen wurde. Sabrina Linn.
Dieses Nashorn stand zwar im selben Stall wie die anderen Nashörner, es hatte aber keinen direkten Kontakt zu den anderen Nashörnern. Und dieses kleine, handaufgezogene Nashorn verfügte bereits im Alter von 2 Monaten über das gleiche Repertoire an Rufen wie die Kälber, die mit ihren Artgenossen und ihrer Mutter zusammen aufgewachsen sind. Noch interessanter ist, dass er nicht nur alle 4 Rufe verwendet hat, sondern dass er sie auch in vergleichbaren Kontexten wie die anderen Jungtiere verwendet hat.
Vermutlich gibt es aber auch Nashornkinder, die mehr quengeln und fiepen und weinen als andere. Ob sie dann auch länger bei der Mutter bleiben als ihre Artgenossen? Die Wissenschaftler wollen es herausfinden. Denn eines ist jedem der Forscher in diesem Sprachforschungsprojekt doch wieder einmal ganz deutlich geworden, sagt Michael Böhr.
Dass Nashörner eben nicht nur Nashörner sind, sondern dass jedes Tier ein charakterlich sehr stark entwickeltes Individuum ist.
Die Sprache der Breitmaulnashörner. Thomas Sambol berichtete. What you say to love your brother? Hey now, what you say? What you say to love your sister? Hey now, what you say? What you say? You front to teacher. Gotta love, gotta love, gotta love, gotta love, gotta love, gotta love. Born in Brooklyn in 49. Lived on Lincoln all this time. Landlord wants him out tonight, but Chuck won't leave without a fight. Full of laughter, full of love. If you knock him down, he's gonna get back up. Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Leila Bialy. Die CD heißt genauso wie die Künstlerin selbst, Leila Bialy. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, dem Insektensterben. Besonders bedroht sind die Bienen. Und es ist nicht nur die Varroa-Milbe, die ihnen besonders zusetzt. Bereits im Jahr 2013 wurde in der EU der Einsatz von bestimmten Insektiziden in der Landwirtschaft beschränkt. Den sogenannten Neonicotinoiden. Sie dürfen nicht mehr für den Anbau mancher Obst- und Gemüsesorten verwendet werden, weil sie den Bienen maßgeblich schaden. Jetzt hatte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit erneut den Auftrag, die Wirkung dieser Insektizide noch einmal genauer zu überprüfen. Und das, was viele bereits vermutet haben, stellte sich dabei tatsächlich auch heraus. Nach den neuen Untersuchungen schaden diese Mittel den Tieren so sehr, dass es ein komplettes Freilandverbot für sie geben müsste, wenn es darum geht, die Bienen vor dem Sterben zu bewahren. An diesen Ergebnissen gibt es allerdings Kritik aus der Chemie- und Pharmaindustrie. Das, was die Europäische Behörde herausgefunden habe, stehe in Widerspruch zu anderen wissenschaftlichen Untersuchungen, heißt es. Ist das so? Oder sollten die Insektizide in der Landwirtschaft tatsächlich ganz verboten werden, um die Bienen zu schützen? Carmen Wojcik hat sich bei Wissenschaftlern erkundigt.
Die Neonicotinoide wirken sich auf das Gehirn der Insekten aus. Es ist ein Nervengift, das bei Bienen zweifellos selbst in geringen Mengen zu Orientierungslosigkeit und Gedächtnisschwund führt, warnt der Neurobiologe Randolf Menzel von der Freien Universität Berlin. Auch er fand in Verhaltensexperimenten mit Bienen heraus, dass Insekten, die dieses Mittel zum Beispiel über Blütenpollen und Nektar aufgenommen haben, oft nicht mehr in ihren Stock zurückfinden.
Dann kommen sie halt dann um, wenn sie nicht nach Hause zurückfinden. Oder ihre Nachkommen können nicht versorgt werden und dann sterben die oder sie entwickeln sich nicht. Und da ist ganz interessant, dass die Wildbienen und die Hummeln sehr viel empfindlicher sind. Also bei geringeren Dosen bereits schon solche vergleichbaren Effekte auftreten, während bei den Honigbienen eine gewisse Robustheit herrscht, insbesondere wenn man sich das dann anschaut, welche Folgen für die Kolonie entstehen.
Honigbienen leben in größeren Kolonien als Wildbienen, weshalb der Verlust einzelner Tiere zunächst noch verkraftet werden könne. Allerdings gelange das Nervengift mit der Nahrung und auch über das gesammelte Tauwasser direkt in den Stock. Die Folge? Immer mehr Honigbienen leiden an Gedächtnisschwund. Wahrnehmen, lernen, erinnern, orientieren, navigieren, kommunizieren – all das funktioniert nicht mehr richtig. Das Volk verhungert. Die dafür verantwortlichen Neonicotinoide dann auch noch vorbeugend zusammen mit dem Saatgut aufs Feld zu bringen, wie es in der Landwirtschaft oft gemacht wird, sei also einer der größten Fehler, wenn man die Bienen am Leben halten will, sagt Randolf Menzel. Das Saatkorn werde dabei mit dem Gift wie eine Zuckergusskugel ummantelt und auf den Acker ausgebracht, obwohl noch gar keine Pflanzen und auch noch keine Schädlinge da sind.
Das bedeutet, dass also das meiste, manchmal also über 90%, gar nicht von der Pflanze genutzt wird. Es wird, weil die Neonicotinoide sehr gut wasserlöslich sind, in den Boden gewaschen. Das ist also das Allererste. Da braucht man sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob da irgendeine Abdrift oder so auch noch dazu kommt oder ob die Pfützen auf dem Acker so viele Neonicotinoide enthalten, dass die Bienen unmittelbar dort vor Ort sterben. Also all dieses braucht man dann nicht mehr berücksichtigen, denn diesen Unsinn muss man zuerst einmal verbieten.
Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat diese vorbeugende Verwendung jetzt in ihrem aktuellen Bericht kritisiert und insbesondere die Gefahr für drei spezielle Neonicotinoide bestätigt, die sie bereits 2013 als bienengefährlich eingestuft hatte. So schreibt ein Sprecher der EFSA auf Anfrage von NDR Info.
Die Bewertungen zeigen, dass die Bienen, die auf der behandelten Feldfrucht sowie in der Umgebung nach Nahrung suchen, wahrscheinlich schädlichen Mengen der Pestizide der Neonicotinoide ausgesetzt sind. Dies liegt daran, dass Pollen und Nektar der behandelten Pflanzen Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln enthalten. Aber auch Pflanzen in der Nähe können durch Staub verunreinigt werden, der vom Feld wegdriftet. Darüber hinaus kann der Ackerboden mit dem Pestizid kontaminiert werden, und das Pestizid kann sich so im Boden anreichern.
Die EU-Kommission entschied bereits 2013 nach dem ersten Bericht der EFSA, dass diese Stoffe nur beschränkt verwendet werden dürfen. So zum Beispiel nicht mehr auf der Rapssaat oder beim Anbau von manchen Obstsorten. Allerdings gab es immer wieder Sondergenehmigungen. Der aktuelle Bericht der EFSA bringt eben diese Sondergenehmigungen nun aber erneut auf die Agenda der Europäischen Kommission. Manche Politiker fordern nun ein komplettes Freilandverbot. Aber trotz all seiner Erkenntnisse, der Forscher Randolf Menzel hält die Ausnahmeregelungen nach wie vor für sinnvoll.
Ich bin nicht der Meinung, dass die Neonicotinoide grundsätzlich und ohne Ausnahme verboten werden sollen. Sie sind sehr wirksame und wenn sie sorgfältig unter strenger Kontrolle eingesetzt werden, sind sie sozusagen die Ultima Ratio, die letzte Hilfe, um einen wesentlichen Schaden zu verhindern und eine Vermehrung von Schadinsekten. Aber es muss mindestens auf weniger als 10% des bisherigen Einsatzes reduziert werden und darf nur in sehr genau kontrollierten Fällen erfolgen.
Aber ob es nun tatsächlich ein Freilandverbot für Neonicotinoide geben wird und ob Sonderregelungen weiter erlaubt sind, wird am Ende nicht von Wissenschaftlern, sondern von Politikern entschieden. Die EU-Kommission will darüber noch in diesem Monat diskutieren.
Carmen Weizig berichtete. Bright red. Um das Insektensterben geht es in der Wissenschaft immer wieder. So wie auch am Samstag auf der Artenschutzkonferenz in Münster. Welche Insekten sind neben den Bienen betroffen? Und welche Gründe gibt es für den extremen Rückgang mancher Arten? Gibt es neue Möglichkeiten, um zu verhindern, dass es in der Zukunft immer weniger Insekten auf unserem Planeten gibt? Annette Eversberg hat nach Antworten gesucht.
Mücken, Spinnen oder Käfer, nicht jedem sind sie angenehm. Dass sie uns einmal fehlen würden, das hat sich wohl kaum jemand vorstellen können. Nicht nur die Bienen sind gefährdet, sondern inzwischen sogar besonders auch Schmetterlinge jeglicher Art, aber auch Heuschrecken oder Schwebfliegen. Dazu noch Gliederfüßler, die im Boden leben, sagt der Agrarbiologe Teja Czarnke von der Universität Göttingen.
Insekten spielen eine sehr große Rolle in allen Ökosystemen. Man muss sich ja vor Augen führen, dass zwar Säugetiere und Vögel sehr populär sind, aber die stellen ja nur wenige hundert Arten, wohingegen bei uns in Deutschland 33.000 Insektenarten vorkommen.
Es sind nicht nur die Pestizide, die die Insekten sterben lassen, sagt Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Auch aus vielen anderen Gründen nimmt die Artenvielfalt unter den Insekten ab.
Bestimmte Habitate oder Lebensräume, die für bestimmte Arten wichtig sind, gingen verloren. Also zum Beispiel Halbtrockenrasen, die extensiv genutzt waren, brachfallen und damit nicht mehr da sind. Da war sehr viel von unserer Artenvielfalt oder Insektenvielfalt vertreten. Und dann haben wir auch noch Arten der normalen Kulturlandschaft, die dann bedingt durch Intensivierung oder Verlust von Strukturen verloren gehen.
Dabei handelt es sich um Knicks oder kleine Weiher, Waldränder, totes Holz, das langsam verrottet, Heideflächen hoch- oder Niedermoore. Und natürlich auch Salzwiesen, die dem Bau von Deichen weichen mussten. Außerdem gehen in Deutschland noch immer 66 Hektar Fläche pro Tag für die Insekten verloren. Flächen, in denen auch Insekten zwischen Blüten und Gräsern leben, wo sie sich und ihre Larven sich ernähren können. Diese Flächen werden zubetoniert für den Bau von Häusern oder Straßen. Aber auch viele einstmals blühende Wiesen, die eine Rundumversorgung für Falter oder Käfer garantieren, hat der Agrarbiologe Teja Czarnke von der Universität Göttingen herausgefunden, werden zu artenarmen Graswiesen herabgestuft durch Überdüngung.
Im Mittel sind es 100 Kilo pro Hektar Stickstoffüberschuss. Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung geht dahin, dass es auf 70 reduziert werden soll. Da sind wir weit von entfernt. Vor allen Dingen das Grünland ist so überdüngt, dass dort kaum noch seltenere Arten vorkommen. Wenn man die Äcker komplett freiräumt von Unkräutern, soll man sich nicht wundern, dass wir nur noch wenige Arten auf unseren Äckern antreffen.
Ein Verbund verschiedener oder gleichartiger Biotope sollte eigentlich mehr Artenschutz bedeuten. Für Teja Czarnke ist die jüngste Langzeitstudie der Krefelder Insektenforscher über 27 Jahre in 63 Naturschutzgebieten, die einen dramatischen Rückgang von mehr als 3/4 der Insekten festgestellt haben, der Beweis.
Das verweist nochmal darauf, dass auch Schutzgebiete, die bei uns ja überwiegend sehr klein sind, eingebettet sind in eine Landschaft, die für die Besiedlung dieser Schutzgebiete sehr wichtig ist.
Mit vielen negativen Einflüssen. Dazu gehören auch Städte und Dörfer, in denen Gärten mit blühenden Wiesen und Pflanzen teilweise verschwinden. Die Verdichtung der Städte vertreibt Insekten. Wenige Bäume oder Sträucher holen sie nicht zurück. Auch die Bauweise ist der Tod der Insekten. Dicht gedämmte Wände ohne Luftschicht, ausgebaute Dächer und Keller bieten keinen Lebens- und Überwinterungsraum mehr und tragen zum Insektensterben bei. Anders die redgedeckten Häuser.
Reeddächer, wie man sie gerade in Norddeutschland an den Küsten häufig hat, bieten eine Fülle an Besiedlungsmöglichkeiten. Da sind auch viele seltene Arten dabei, die dort sich ansiedeln können. Was jetzt in den Städten überwiegend nicht mehr der Fall ist, sie sind einfach dicht. Und so bleistiftartige Öffnungen, wo sich zum Beispiel Wildbienen gerne ansiedeln, sind da selten anzutreffen. Das ist sicherlich auch ein limitierender Faktor.
Und dann ist da zu allem Übel noch der Klimawandel. Zwar begünstigt er die wärmeliebenden Arten zunächst, aber kälteliebende Insekten, wie zum Beispiel Hummeln, macht er das Leben schwer. Oder vielmehr, er fördert ihr Sterben. Und damit sind die Probleme für die Insekten noch lange nicht zu Ende, sagt Umweltforscher Josef Settele. Neben der Umweltverschmutzung ist das Leben der Tiere auch durch die zunehmende Lichtverschmutzung bedroht.
Es sind da sehr viele, vor allem nachtaktive Insekten, die sich von Licht anlocken lassen. Und wenn entsprechend das Licht sehr kurzwellig ist, also gerade dieses blaue Licht, sage ich mal, dann werden die mitunter sehr irritiert. Also die Orientierung geht kaputt oder sie sammeln sich am Licht und verbrennen dann, wenn die Lampen entsprechend heiß sind, sind auf alle Fälle ihrer normalen Umwelt entzogen. Und das kann mitunter sehr viele Individuen betreffen, sehr viele Tiere können am Licht sein. Wobei aber es auch so ist, dass mittlerweile viele Bereiche bei uns in, soll man sagen, in Vorstädten mehr dieses gelbe Licht haben, was viel weniger attraktiv ist für Insekten.
Die Wissenschaftler haben auch Belege dafür, dass man den Insektenschwund durch die richtigen Schutzmaßnahmen zumindest aufhalten könnte. Der in Großbritannien bereits ausgestorbene Thymian-Ameisenbläuling, der Schmetterling, konnte durch eine entsprechende Beweidung der Flächen sogar wieder angesiedelt werden. Für Forscher wie Thea Czarnke sind solche Schutzmaßnahmen zum Erhalt der Vielfalt von Insekten inzwischen von essentieller Bedeutung.
Allein schon durch ihre schiere Masse und ihre große Spezialisierung sind sie nicht nur, wenn es um das Thema Artenvielfalt geht, dominant. Sie prägen auch die Ökosysteme ganz entscheidend und es sind ja bestimmte Prozesse auch, die jetzt so unmittelbar für die Anwendung auch wichtig sind, wie die biologische Kontrolle. Auf einem Acker leben Hunderttausende von Spinnen, von räuberischen Käfern, die fressen vieles, auch pflanzenfressende Insekten. Und eine Welt ohne diese Räuber sehe sicher so aus, dass wir ganz neue Schädlingsprobleme kriegen würden, was man zum Teil auch experimentell zeigen kann.
Das Sterben von Käfern, Fliegen oder Schmetterlingen, Annette Eversberg berichtete. Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called yellow.
An einigen Orten in Deutschland gibt es inzwischen bis zu 80% weniger Insekten als noch vor 35 Jahren. Sterben diese Tiere, hat das auch irgendwann weitergehende Folgen, so viel steht fest. Naturschützer schlagen jetzt schon Alarm. Sowohl auf die Pflanzen als auch auf die Vögel wirkt sich das Insektensterben aus. Davon sind sie überzeugt. Wie sehen die Auswirkungen aus? Welche Tiere sind davon tatsächlich bereits betroffen? Ich habe mit Wolfgang Wägele darüber gesprochen. Er ist Direktor des Zoologischen Forschungsmuseums in Bonn und gerade von einer Konferenz wiedergekommen, in der es auch um die Auswirkungen des Insektensterbens ging. Herr Wägele, es heißt ja immer wieder, erst stirbt die Biene und dann der Mensch. So weit sind wir glücklicherweise noch nicht, aber das Insektensterben nimmt zu. Hat es tatsächlich jetzt schon Folgen für andere Tierarten und wenn ja, welche?
Es gibt leider viel zu wenig Untersuchungen über die Wechselwirkungen zwischen Insekten und anderen Teilen der Ökosysteme. Aber was offensichtlich ist, ist, dass die Vögel auch zurückgehen und dort, das ist sehr auffällig, besonders die insektenfressenden Vögeln wie Schwalben, aber auch Körnerfressende, die ihre Jungen mit Raupen oder Schmetterlingen füttern, die Arten gehen zurück. Das ist inzwischen nachgewiesen. Erstaunlich ist auch oder bemerkenswert, dass in Regionen, wo Ökolandbau großflächig betrieben wird, diese Rückgänge deutlich geringer sind.
Sterben die Bienen, dann gibt es ja auch weniger Äpfel, Pflaumen oder Tomaten. Denn bei der Bestäubung sind diese Insekten ja schwer zu ersetzen. Das würde sich natürlich auch auf andere Tierarten auswirken.
Man muss sich vorstellen, wie das Ökosystem funktioniert. Allein in der Landwirtschaft hängen 84% der Feldfrüchte von Bestäubern ab. Und das ist nicht nur die Honigbiene, sondern das sind auch Wildbienen und andere. Genauso haben wir die Effekte in den Naturlandschaften, wo ein hoher Anteil der Sträucher, Bäume, Blütenpflanzen abhängig sind von Insekten. Wenn die Bestäubung ausfällt, fällt auch die Samenbildung aus. Und die Fruchtbildung, das heißt andere Tiere, die Samen und Früchte brauchen, werden darunter leiden, wie zum Beispiel der Stieglitz, der pickt Samen aus Blüten. Wenn da keine mehr sind, dann werden auch die Populationen des Stieglitzes zurückgehen. Das ist dieser kleine, hübsche, bunte Vogel, der bei uns manchmal durch die Gärten zieht. Fledermäuse haben direkt Schaden, wenn sie keine Insekten mehr in der Luft finden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Landschaft ärmer wird und das hat Folgen für das gesamte Ökosystem.
Das Insektensterben betrifft ja nicht nur die fliegenden Insekten und auch nicht nur die Bestäuber. Es sind ja auch ziemlich viele Insektenarten betroffen, also nehmen wir Heuschrecken, aber auch andere fliegende natürlich wie Fliegen. Welche Folgen kann der Rückgang dieser Tiere haben?
Tiere, die Insekten fressen, werden allgemein weniger Futter finden. Und das sind eben nicht nur Vögel, sondern es gehören dazu auch Spitzmäuse, Igel. Die Populationen werden zurückgehen. Und vermutlich ist das auch schon passiert. Man müsste mal Bestandsaufnahmen machen über die Zahl der Igel in der Landschaft. Wenn man ältere Daten hätte, würde man wahrscheinlich jetzt schon Verluste registrieren. Und dazu brauchen wir noch mehr Daten, als derzeit zur Verfügung stehen.
Gibt es denn inzwischen schon Untersuchungen?
Es gibt zu wenig. Das müsste gemacht werden.
Aber woran liegt es, dass es da noch keine Untersuchungen gibt? Wurde das bisher nicht für wichtig genug gehalten?
Ja, das ist eine interessante Erkenntnis, die sich aus der Studie zum Insektensterben ergibt, dass unsere Forschungslandschaft ein bisschen blind ist auf dem Auge der Umweltbeobachtung. Wir haben im Grunde genommen drei Paralleluniversen, die wenig miteinander kommunizieren. Das ist einmal die akademische Forschung, die typischerweise an Universitäten stattfindet. Und die Universitäten, die können sich es einfach nicht leisten, Langzeituntersuchungen zu machen. Die brauchen nach 3 Jahren Ergebnisse und deshalb lassen sie die Finger von diesen Projekten. Dann haben wir die Ressortforschung, wie sie vom Bundesamt für Naturschutz beispielsweise aus in Auftrag gegeben wird. Die Ressortforschung verfügt in der Regel nicht über ausreichende Mittel und sie verfügt nicht über moderne Laboratorien und Rechenzentren. Und dann haben wir die dritte Gruppe, das sind die ehrenamtlichen Naturbeobachter, die in naturhistorischen Vereinen organisiert sind oder auch alleine in der Landschaft arbeiten. Die verfügen ebenfalls nicht über moderne Technologien und sie werden oft nicht für ihre Leistungen honoriert, was zur Folge hat, dass sie ihre Erkenntnisse dann eher für sich behalten.
Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis es Ergebnisse zu der Frage gibt, welche Tiere wirklich daran Schaden haben, dass die Insekten sterben? Oder wie lange wird es dauern, bis auch tatsächlich genügend Analysen angeschoben werden?
Die ganze Wirkungskette in der Landschaft, die muss man sich Stück für Stück vornehmen. Wenn Gelder für Forschung da sind, kann man nach 3 Jahren schon erste Aussagen treffen.
Mehr als die Hälfte aller Tierarten auf der Erde sind ja Insekten, also noch sind es Millionen an Arten. Inwieweit sind da auch einzelne Arten tatsächlich so wichtig, beziehungsweise auch unersetzlich für die ökologischen Zusammenhänge?
Ja, es ist nie so, dass eine einzelne Art den entscheidenden Einfluss hat. So ein Ökosystem müssen Sie sich vorstellen wie ein komplexer Computer, wo sehr viele Bauteile enthalten sind. Und man kann durchaus einzelne Bauteile aus dem Computer entfernen und er läuft immer noch. Nur läuft er nicht mehr so gut wie vorher. Also Sie würden, wenn Sie blind aus einem Rechner eine Leuchtdiode entfernen oder einen kleinen Widerstand, vielleicht gar keinen Unterschied feststellen. Aber ich glaube nicht, dass Sie bereit wären, für solch einen leicht beschädigten Computer das gleiche Geld zu bezahlen. Also die Ökosysteme bauen sich graduell ab, die Leistungen nehmen graduell ab und es sind nicht wirklich einzelne Arten.
Also Insekten dienen als Nahrungsgrundlage, bestäuben Pflanzen, beseitigen bzw. zerkleinern Aas und Totholz in den Wäldern und so weiter. Fest steht also, und Sie haben es ja eben auch selbst gesagt, diese Tiere sind ein wichtiger Baustein im Ökosystem und in der Lebenswelt auf unserem Planeten. Die Folgen des ja auch nachgewiesenen Insektensterbens sind also absehbar. Jetzt bräuchte man also nur noch die Zahlen, inwieweit diese Auswirkungen bereits fortgeschritten sind. Also Sie als Zoologe, was vermuten Sie denn? Werden die Wissenschaftler bei den Untersuchungen der Zusammenhänge zwischen den Insektensterben und den Problemen anderer Tiere bereits messbare Auswirkungen nachweisen können in der Welt der Vögel, der Säugetiere, der Fische und Reptilien?
Mit Sicherheit. Es ist so, wo man hingeschaut hat, liegen die Erkenntnisse schon vor. Zum Beispiel, dass gerade insektenfesselnde Vögel stark abnehmen. Und wenn man bei anderen Tiergruppen forscht, wird man entsprechende Erkenntnisse gewinnen.
Das Insektensterben, was hat es für Auswirkungen auf andere Tiere? Das war der Zoologe Wolfgang Wägele. Um das Insektensterben ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Da Vinci XI. Dabei handelt es sich um einen Roboter, der in Hannover jetzt Chirurgen bei der Arbeit helfen soll. In Hannover bekommen Chirurgen Unterstützung. Und das von Da Vinci XI, einem Roboter, der bei den Operationen helfen soll. Gleich in 4 Kliniken wollen die Mediziner ihn jetzt als Assistenten einsetzen. Michael Kurt hat sich den neuen Mitarbeiter in den OP-Sälen in Hannover einmal genauer angesehen.
Da Vinci XI ist mannshoch und sieht aus wie eine metallische Krake, die Tentakeln eingewickelt in durchsichtige Plastikfolie. Auf den ersten Blick kein Sympathieträger, besonders nicht, wenn man sich vorstellt, unter den vier Greifarmen zu liegen, an deren Spitze die chirurgischen Instrumente funkeln. Entwickelt wurde das Robotersystem, das Da Vinci XI zugrunde liegt, in den USA. Zu Beginn dachten die Forscher daran, dieses System für die Telemedizin in Kriegsgebieten zu nutzen, während der Operateur in den USA sitzt.
So wie es ursprünglich mal geplant war, dass ein Chirurg aus New York einen verletzten GI im Ausland wird operieren können, so wird es hier in Deutschland nicht sein. Es wird immer sichergestellt sein, dass ein Chirurg unmittelbar in der Nähe des OP-Tisches in dem OP-Raum sich wird aufhalten müssen. Es ist nicht geplant, dass er auf dem Sofa sitzend aus einem Nachbargebäude mit einer Kaffeetasse vor der Nase Operationen durchführt.
Stattdessen, so Markus Winnie, der Leiter des Da Vinci-Projekts an der Medizinischen Hochschule Hannover, sitzt der Chirurg an einer Steuerkonsole unweit des Patienten. Seine Finger liegen dabei in Schlaufen und diese wiederum hängen an leichtgängigen Metallarmen, die in jede Richtung gedreht werden können. Gleichzeitig blickt er auf einen Bildschirm mit dreidimensionaler Darstellung und kontrolliert die Instrumente, die sich in 2 Meter Entfernung im Körper des Patienten drehen und dabei jede Bewegung ausführen können, die der Chirurg an der Steuerkonsole durchführt.
Das System hat natürlich einen großen Vorteil. Ich habe 4 Arme, die ich mit 2 Händen bedienen kann. Das heißt also, ich verdopple sozusagen die Anzahl meiner Hände. Und zwar erreiche ich das durch den Einsatz von Pedalen, die ich mit meinen Füßen ansteuern kann, wie ein Orgelspieler. Und ich operiere ja gemeinhin als Chirurg nicht mit den Füßen, in dem Fall aber dann schon, weil es mir die Möglichkeit eröffnet, 4 Arme zu nutzen, obwohl mir Gott gegeben nur 2 Hände zur Verfügung stehen.
Auf dem Bildschirm übergibt ein Greifarm mit Zange, einem zweiten Arm Nadel und Faden. Arm 3 drückt ein Organ zur Seite und Arm 4 hält derweil die Kamera und leuchtet das Innere des Patienten aus. Der Chirurg bekommt einen 3D-Film in HD-Qualität vom Körperinneren geliefert. Er sieht die Spitzen der Instrumente und führt mit ihnen Bewegungen aus, die von den Greifarmen kopiert werden. Die Vorteile für den Chirurgen: Er muss nicht bei der Operation stehen, er kann sitzen und ermüdet darum nicht so schnell. Außerdem, sollte die Hand des Chirurgen trotzdem mal leicht zittern, gleicht das System das automatisch aus, sagt Professor Markus Kutschig, Direktor der Klinik für Urologie.
Sehr gut geeignet ist die Roboterchirurgie für die Behandlung des Prostatakarzinoms, vor allem dann, wenn man die Harnblase wieder erneut an die Harnröhre nähen muss. Dafür ist dieses System sehr, sehr gut geeignet, zumal man einen einfach besseren Blick in diese Region hat und das Bild dreidimensional dargestellt wird, was insbesondere für Beckenoperationen einen großen Vorteil bietet.
Mittlerweile gibt es über 100 Da Vincis in deutschen Kliniken. Dieser hier ist ein Roboter der neuesten Generation. Und Da Vinci XI ist nicht nur für den Einsatz in der Urologie gedacht, sondern kann auch bei Leberoperationen, bei der Entfernung einer Gebärmutter oder von Tumoren im Bauch- oder Lungenbereich die Arbeit des Chirurgen erleichtern. Allerdings, nicht immer sind die filigranen Roboterarme, die durch 8 mm lange Schlitze in den Körper gleiten, besser als die Hände des Chirurgen direkt an der geöffneten Bauchdecke. Und ein Vergleich der Behandlungserfolge zeigt, dass die Effektivität einer Operation mit Da Vinci stark von der Erfahrung des Chirurgen mit diesem Roboter abhängt. Eine weitere Einschränkung: Die Roboterarme haben kein Gefühl. Ist ein Gewebe hart oder weich? Wie fühlt sich seine Struktur an? Diese Fragen kann Da Vinci bislang noch nicht beantworten. Und es gibt weitere Stolpersteine im Einsatz des Roboters im OP-Saal. Die Chirurgen müssen sich erst einmal an das Agieren in einer 3D-Welt mit Joysticks gewöhnen. Sind da junge Assistenzärzte im Vorteil?
Ich glaube nicht, dass jetzt eine, sagen wir mal, mit Computerspielen groß gewordene Generation wirkliche Vorteile in Bezug auf das Beherrschen von Operationen hat. Also ich sehe das eher nicht so, dass zukünftige Generationen versierter sein werden in Bezug auf den Umgang mit diesem System, weil am Ende des Tages ist das Operieren von Menschen halt auch kein Videospiel.
Da Vinci ist teuer. Ein Roboter kostet 3,1 Millionen Euro. Jedes Instrument an der Spitze der Greifarme weitere 3.000 Euro und nach 10-maligem Gebrauch muss solch ein Instrument weggeschmissen werden. Das rechnet sich nicht bei einer einfachen Gallenblasenoperation, sondern nur bei sehr komplizierten Operationen. Da hat es dann allerdings große Vorteile, so Markus Winnie, der Projektleiter an der Medizinischen Hochschule in Hannover.
Reduzierung von Liegedauer im Krankenhaus. Jeder Tag, wo ein Patient im Krankenhaus liegt, erzeugt Kosten. Schnellere Rekonvaleszenz, geringere Rate von Wundheilungsstörungen, weniger Blutverluste.
Und er hofft auf sinkende Betriebskosten für diese computergestützte Assistenz. Winnie zweifelt nicht daran, dass sich diese Robotersysteme durchsetzen werden. Seit Ende November steht Da Vinci in einem Operationssaal der Medizinischen Hochschule und ausgewählte Chirurgen verschiedener Disziplinen wurden an dem Robotersystem geschult. Erste Erfahrungen im praktischen Einsatz zeigen, dass mit Da Vinci ermüdungsfrei und äußerst filigran operiert werden kann, zum Vorteil des Patienten.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt.
The Laura's Angel. She appeared to you one night on the second floor. In the third room on the right, maybe nothing more than exaggerated sight. But she found you. Yes, she found you. Dolores Angel. She came right out of the blue like an apparition. With a holy point of view, she was on a mission that she carried just for you. So she'll wake you and she'll take you.
Er war wohl einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Physiker seiner Zeit. Am Mittwoch ist Stephen Hawking im Alter von 76 Jahren gestorben. Welches Vermächtnis hinterlässt er? Und was bedeuten seine Erkenntnisse und Ideen für die Wissenschaft? Ich habe mit meinem Kollegen Ranga Yogeshwar, der ja auch selbst Physiker ist, darüber gesprochen. Stephen Hawking hat ja selbst oft betont, dass er kein Albert Einstein sei. Er behauptete, er sei vermutlich nur wegen seiner Krankheit, die ihn in den Rollstuhl gefesselt hat und ihn nur noch über einen Sprachcomputer sprechen ließ, so bekannt geworden. Viele Physiker bezweifeln das ja. Herr Yogeshwar, wie sehen Sie das?
Also ich finde es bemerkenswert, dass er diese Ehrlichkeit hat, denn im Kern ist es so, natürlich war er ein großartiger Physiker, aber im Gegensatz zu unserer Vorstellung gab es dahinter natürlich noch andere, wie zum Beispiel Roger Penrose. Und bei Hawking war es einfach so, dieser Kontrast auf der einen Seite, diese Verletzlichkeit, ich sag mal, diese fast schon sehr bedauerliche Art, wie er im Rollstuhl saß, wo jeder sagen würde, der Arme. Und genau diese Person traut sich trotzdem, die großen Fragen zu stellen. Also Unrecht hat er nicht.
Aber nochmal zu seiner Arbeit. Wie wichtig waren denn seine Erkenntnisse für die Wissenschaft?
Der griff ein Thema an, was in der Physik natürlich wirklich hart war, nämlich was passiert im Innern von schwarzen Löchern. Ganz kurz zum Verständnis. Schwarze Löcher sind sehr massereiche Gebilde. Also am Ende eines Sternenlebens kommt es zu einer Explosion. Man spricht auch von Nova oder Supernova. Und das, was übrig bleibt, diese Materie fällt in sich zusammen, verdichtet sich immer mehr und wird dadurch so dicht, dass man von einem schwarzen Loch spricht. Warum schwarz? Weil nämlich die sogenannte Raumkrümmung eben so extrem ist, dass nicht mal Licht vom Loch wieder rauskommt. Daher sieht man nichts. Und das ist ganz wichtig, denn die Physik hat dadurch keine Informationen über das, was da im Innern passiert. Und das war eben die große Debatte, was passiert mit der Information? Können wir da trotzdem etwas herausziehen? Und das ist der Verdienst von unter anderem Hawking, da genauer drüber nachgedacht zu haben, da auch eine doch sehr faszinierende Theorie zu entwickeln. Immerhin die Hawking-Strahlung, wie sie heute heißt, ist nach ihm benannt worden.
Und welche Auswirkungen hatte die Arbeit von Hawking für die Menschheit, also nicht nur für Wissenschaftler, die Hawkings Erkenntnisse für weitere Untersuchungen nutzen konnten, sondern auch für den Otto-Normalverbraucher und seinen Alltag?
Also es erleichtert weder das Einkaufen noch das Autofahren, aber es ist eine Erweiterung unserer Sicht auf das Universum. Und das ist etwas, was zwar nicht praktisch, aber dennoch ein Stück Kultur ist, ein Stück Kultur der Menschheit. Und ich denke, durch Hawking haben wir einen anderen, neuen, vielleicht auch weiteren Blick auf unser Universum geschenkt bekommen.
Haben Sie Hawking auch einmal selbst kennengelernt?
Ja, und es ist, da konnte man das alles beobachten, nämlich auf der einen Seite, er war einfach ein Megastar, also wenn er da war, richteten sich alle Kameras auf ihn. Aber was ich dabei sehr faszinierend fand, ist auch in der Kommunikation auf der einen Seite ein Mensch gebrechlich, der sich nicht bewegen kann. Auch die Physiognomie verrät nichts über seinen inneren Zustand. Aber dann kam diese Roboterstimme und manchmal war er ironisch oder witzig, also er hatte Humor. Das öffnete sozusagen diese Person und brachte ihm natürlich zu Recht auch sehr viele Sympathien.
Aber wie hat er das gemacht? Das ist doch eine unglaubliche physische und auch psychische Leistung dieses Mannes.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist ein zentrales Beispiel, was ihn auszeichnet. Nämlich, er war gezeichnet von dieser Krankheit, lebte, wenn man so will, im Schatten des Todes. Und das hat ungeheure Energien bei ihm beflügelt. Und in der Folge, man muss sich das klar machen, Diagnose Ende der 1960er, lebte er weiter. Und damit ist er natürlich auch ein Beispiel, was Mut macht für viele andere, die Behinderungen haben, weil seine klare Botschaft war, mach dich nicht an der Behinderung fest, sondern mach weiter. Oder er hat irgendwann mal mehr oder weniger wörtlich gesagt, schau nicht auf deine Schuhe und auf die Erde, schau in den Himmel.
In den letzten Monaten vor seinem Tod hat ja Stephen Hawking eine relativ düstere Zukunft für die Menschheit vorausgesehen. Einmal sei da die künstliche Intelligenz, die ihm Sorgen machte, und die allergrößte Bedrohung der menschlichen Existenz lag für ihn ja im Klimawandel.
Was sich darin auszeichnet, ist, er war immer politisch. Er hat auch immer über den Bereich der Physik hinausgedacht, zum Beispiel im Kontext der künstlichen Intelligenz davor gewarnt, dass es möglicherweise eine zweite Evolution gibt neben der biologischen, und weil die Technik so viel schneller ist, könnte sie zu einer Bedrohung der Menschheit werden. Diese Themen waren wichtig. Er hatte nicht immer recht mit dem, was er sagte. Er hatte zum Beispiel auch vorhergesagt, dass das Higgs-Teilchen nie entdeckt werden würde. Diese Wette hat er verloren. Also er ist und war nie unfehlbar. Aber es war einfach ein interessanter Kopf in der Wissenschaft.
Woran werden Sie sich erinnern, wenn Sie an Hawking denken?
Für mich bleibt dieses Bild, was ich auch sozusagen ganz direkt mal erleben durfte, nämlich dieser Mann, der auf der einen Seite so klein, so schwach ist und dennoch über so Großes nachdenkt. Als Symbol für uns alle, für Homo sapiens. Denn wir vergessen allzu oft, wir sind auch nur ein kleines Staubteilchen im Universum und doch trauen wir uns, die großen Fragen zu stellen. So wie er.
Mit 76 Jahren starb am Mittwoch der Physiker Stephen Hawking. Ich habe mit meinem Kollegen Ranga Yogeshwar darüber gesprochen.
Aus der Wissenschaft.
Nachdem es sich zunächst in Nigeria ausbreitete, hat das Lassa-Fieber nun auch Liberia erreicht. Seit Anfang des Jahres seien 12 Menschen an der Viruserkrankung gestorben, sagte der Leiter der Nationalen Gesundheitsbehörde. Und laut WHO sind über 300 Infektionsfälle bis Ende Februar neu bestätigt worden. Wie auch Ebola oder das Dengue-Fieber zählt das Lassa-Fieber zu den Erkrankungen, die mit inneren Blutungen einhergehen können. Die Krankheit wird vor allem durch Nahrungsmittel und Haushaltsgegenstände übertragen, die mit Urin oder Kot von Ratten in Kontakt gekommen sind. Aber auch die Ausscheidungen bereits infizierter Personen seien hoch ansteckend, sagen Wissenschaftler. Wer von Sklavenhaltern hört, denkt eigentlich nicht an Ameisen. Ein Fehler, wie Forscher sagen, denn wie sie herausgefunden haben, gibt es einige Ameisenarten, die tatsächlich fremde Ameisenstaaten überfallen, um dort lebende Tiere zu entführen und im eigenen Bau als Sklaven zu halten. Außerdem konnte inzwischen nachgewiesen werden, dass sich diese Ameisen auch genetisch von anderen Arten unterscheiden. Die Sklavenhaltertiere besitzen zwei spezifische Gene, über die ihre versklavten Verwandten nicht verfügen. Wenn Kinder schwer krank sind, ist ein normaler Schulalltag manchmal nicht mehr möglich. Um zu verhindern, dass diese Kinder den Anschluss verpassen, wollen Wissenschaftler die Hilfe von Robotern nutzen. Sie haben Avatare entwickelt, durch die die Kinder zumindest virtuell am Unterricht teilnehmen können. Seit diesem Monat werden erste einzelne Roboter getestet, unter anderem an der Berliner Charité und im Kinderkrebszentrum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Die Avatare sind nicht besonders groß, gerade einmal 27 cm. Auch haben sie keine Arme und Beine, aber dafür eine Kamera, einen Lautsprecher und ein Mikrofon. Vom Krankenbett aus sind die Schüler mit ihren Klassen verbunden und können so am Unterricht teilnehmen. Die Wölfe sind schon seit Jahren wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Immer mehr der Tiere scheinen sich hierzulande wieder wohlzufühlen. Und nun macht der Luchs es ihnen nach. Rund 200 Jahre nach seinem Verschwinden ist der Luchs jetzt auch in den Thüringer Wald zurückgekehrt. Einem Naturschützer gelang es, mit Hilfe einer Fotofalle ein Exemplar abzulichten. Der erste Nachweis eines Luchses in dieser Region. Im Bayerischen Wald, aber auch im Harz haben sich bereits seit längerem einige der Tiere wieder angesiedelt.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Stefan Fritsche.
Take a walk along the byway. No need to rush about. I got all day. Sidestep reality.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Bevor es Fahrräder gegeben hat, entwickelte Karl Dreis, der auch die nach ihm benannte Draisine erfunden hat, einen Vorläufer des Fahrrads. Das Laufrad. Es war eine Konstruktion, die teilweise aus Eisen, aber teilweise auch aus Holz bestand. Zwei Wissenschaftler einer deutschen Sporthochschule in Köln haben gemeinsam versucht, genau nach dem historischen Vorbild solche Räder nachzubauen, um mit ihnen dann auch zu fahren. Und zwar eine 700 Kilometer lange Strecke. Von Mannheim bis Paris wollen die beiden Wissenschaftler mit diesen Rädern kommen. Am Anfang ihrer Tour hat Antje Sieb sie getroffen.
Ich stehe hier mitten im Wald, auf einem Waldweg. Aber wenn ich mich jetzt ungefähr 200 Jahre in die Vergangenheit beamen könnte, dann würde ich wahrscheinlich auf der Postroute zwischen Mannheim und Paris stehen. Im Moment fährt hier nicht mehr besonders viel, Postkutschen schon gar nicht. Vielleicht ab und an mal ein Fahrrad und heute auch besondere Fahrräder. Die stehen nämlich gerade vor mir. Das sind Nachbauten vom Vorläufer unseres Fahrrads, der Laufmaschine, die Karl Dreis vor 200 Jahren erfunden hat. Wenn ich mir die so angucke, sie haben schon Ähnlichkeit mit dem Fahrrad. Die Räder allerdings erinnern mich jetzt eher an eine Postkutsche. Also das sind Holzkonstruktionen mit so Metallreifen außenrum. Und dann ist da so eine Verbindung oben, so ein Verbindungsbalken. Und da drauf kann man dann offensichtlich sitzen. Und das tut der Konstrukteur der Fahrräder, Frank Hülsemann von der Deutschen Sporthochschule Köln. Sie haben die Fahrräder gebaut. Sind die denn jetzt auch tatsächlich historisch korrekt? Sind die so, wie die vor 200 Jahren aussahen?
Es gibt keine erhaltenen Exemplare davon, aber es gibt halt Zeichnungen und Museumsstücke, die ein bisschen jüngeren Datums sind. Und das haben wir quasi alles so zusammengeführt, was man da an Informationen hatte. Und von daher sind die schon sehr nah an dem, was vor 200 Jahren hier irgendwo durch den Wald gefahren ist.
Was mir jetzt auffällt, ist, wenn ich mir die angucke, ist die Lenkung. Erstens mal haben Sie da einen Balken, der offenbar fest ist. Der ist wohl eher zum Abstützen, der eine Querbalken da oben. Und dann ist davor dann aber nochmal so ein Lenker.
Kann ich gleich mal zeigen, aber der Kurator in Mannheim meinte, da steckt noch sehr viel Kutsche drin. Also das Vorbild, was Dreis hatte, waren halt Kutschen. Die hatten vier Räder und halt eine Lenkung. Und das hat er irgendwie adaptiert und versucht halt umzusetzen.
So ein bisschen, als hätte man die Zügel vom Pferd da vorne in der Hand.
Ja, nicht unbedingt die Zügel, aber das ist halt so ein Reibscheit, so ein Kreis, ein Drittel oder ein Viertel Kreis, auf dem das läuft. Und so verschieben sich da die beiden Teile gegeneinander und man braucht jetzt gar keine große Auslenkung. Also wenn man fährt, macht man immer nur so ein ganz bisschen mit der Hand, von nach rechts und links, und dann kann man die Spur halten. Es gehört ein bisschen Übung dazu und vielleicht werden wir ja die nächsten Tage auch noch schneller, dass wir nicht so hier durch die Landschaft kriechen.
Wie schnell fahren Sie denn überhaupt? Können Sie mal demonstrieren? Beziehungsweise fahren ist ja der falsche Ausdruck. Sie gehen ja, ne?
Wir laufen.
Ich laufe jetzt mal neben Ihnen her. Also das schaffe ich relativ bequem vom Tempo, da muss ich mich noch gar nicht so doll anstrengen.
Aber 50 Kilometer? Ich habe auch noch eine Bremse.
Ach, das, diese Strippe, die da hängt. Okay.
Genau, und da geht da hinten die erste Bremse, die es gab. Und wollen wir mal gucken, ob die hier, was die kann.
Funktioniert ganz offensichtlich, macht auch schöne quietschende Geräusche, aber ist tatsächlich wirklich nur so ein Holzteil, was dagegen das Rad, gegen den Reifen gepresst wird, ne?
Ja, es führt aber dazu, dass das Hinterrad blockiert und da natürlich ist es eine Eisenfelge, die rutscht natürlich dann so über den Boden, aber ein bisschen kann man da, ein paar Mal hat man so eine kleine Abfahrt, dann kann man so ein bisschen dosieren und muss sich nur mit den Füßen bremsen.
Auf dem zweiten Fahrrad sitzt Achim Schmidt, auch von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sie sind Radfahrer gewesen, früher aktiv. Ist das ähnlich wie Radfahren oder so gar nicht?
Also ich würde sagen, es ist vom Balancieren ein bisschen so wie Fahrradfahren. Und ansonsten ist es eigentlich so wie Wandern, würde ich sagen. Wir sind beide mehr als überrascht, wie das vor 200 Jahren passiert sein soll, 14 Tage lang 50, 55, 60 Kilometer zu laufen. Wir werden es versuchen, hoffen, dass wir es schaffen, sind immer noch guten Mutes. Also ein Schnitt von 6 km/h, 7 km/h, mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein.
Wo wollen Sie denn eigentlich hin?
Ja, unser Ziel ist Paris, von Mannheim aus. Und dort im Jardin de Luxembourg hat Dreis vor 200 Jahren seine Erfindung präsentiert und natürlich mit dem Ziel, diese dort verkaufen zu können. Und die Fahrzeuge sind dort angekommen und das ist auch in Zeitungsberichten verbürgt.
Dreis hat nie selber wirklich gesagt, dass er das gefahren ist. Er meint, man könnte das und es wird auch so hineininterpretiert. Das heißt, da sind viele große Fragezeichen. Es sind von ihm also keine wirklichen Überlieferungen. Und heute neigt man vielleicht gerne zu sagen, ja, man kann mit der Laufmaschine laufen, fahren. Man kann auch höhere Geschwindigkeiten natürlich erzielen. Ja, dann sind die nach Paris gefahren. Aber man muss es halt mal ausprobieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Nummer.
Damit das Ganze auch noch originalgetreuer wird, ich gucke Sie jetzt mal von oben bis unten an. Sie sehen jetzt beide nicht so aus, wie man sich heutzutage Leute vorstellt, die 14 Tage mit dem Fahrrad unterwegs sind. Bei Ihnen, Hülsemann, ist das eine Kniebundhose und was verdächtig nach Wollsocken aussieht, weißes Hemd, Weste. Also die Straßenkleidung von vor 200 Jahren oder wie muss man sich das vorstellen?
Es geht gar nicht so darum, wie es aussieht, sondern eher, wie auch die Bekleidung funktioniert hat. Wir haben jetzt Leinenhemden an, Lederschuhe, die Ledersohlen sollen halt schnell durch gewesen sein. Ja, dann wollen wir es natürlich so ausprobieren. Irgendwie werden wir in Paris ankommen. Ziel ist natürlich, dass wir alles fahren.
Ja, dann gute Reise.
Dankeschön.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Antje Sieb. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Leila Bialy. Die CD heißt genauso wie die Künstlerin selbst, Leila Bialy. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.